ARD. SWR Kultur. Essay.
Ist das dazwischen geraten?
Für eine glückliche Zeit.
Ich denke, die Amerikaner.
Ich war schon immer fernsehsüchtig. Das würden alle in meiner Familie so unterschreiben. Ich konnte die Fernsehzeitung schon auswendig, da konnte ich noch nicht mal lesen und schreiben. So besagt es die Familienlegende. Ich wusste immer, was wann kommt. Beeindruckend, wenn ich gesagt habe, jetzt kommt Alfred Jodokus Quack und meine Oma den Fernseher angemacht hat und da war sie, die sprechende Ente. Beeindruckend. Fernsehen hat viele Gefühle in mir ausgelöst. Deshalb hängen viele Erinnerungen mit dem TV-Programm zusammen, mit Serien, die ich geguckt habe. Aber in erster Linie mit solchen, die ich gar nicht gucken durfte. Denn das Thema Fernsehen und einen Fernseher haben ist in meiner Familie ein ganz besonderes Thema. Als ich klein war, gerade laufen konnte, haben meine Eltern sich eine neue Glotze gekauft. Und ich habe sie, kurz nachdem sie auf einem Provisorium aufgestellt und bewundert wurde, umgeworfen und damit direkt kaputt gemacht. So wird es gerne lachend erzählt. Rückblickend fühlt es sich so an, als wäre mein Kleinkind ich selbst dafür verantwortlich, dass weder mein Vater noch meine Mutter von da an Lust auf mich in der Nähe der Flimmerkiste gehabt haben. Simon und der Fernseher, das passt nicht. Ich sollte mit meiner Therapeutin darüber sprechen. Meine Eltern haben keinen großen Wert auf einen ordentlichen Fernseher, geschweige denn auf ein großes Repertoire an Sendern gelegt. Wir hatten die kleinsten Fernseher der Welt. Heute haben meine Eltern gar keinen mehr. Wenn meine Mutter nicht sagt, was sie sich zum Geburtstag wünscht, werfe ich gerne ein, dass es im Zweifel einfach der 75-Zoll-Fernseher wird, der sich wahnsinnig gut in ihrem Wohnzimmer machen würde. Kein Schlachtschiff, kontert sie dann und sagt dann meistens, was sie sich denn tatsächlich wünschen würde. Heute sind es lustige Geschichten von früher. Aber Fernsehen wurde mir damals so wichtig, dass ich mir Freunde gesucht habe, bei denen immer alles geguckt werden durfte. Denn ich durfte nicht. Eltern, die ihren Kindern selbst im Teenageralter verwehren, so viel und so lange fernzusehen, wie sie wollen, unmöglich. Selbst im Urlaub, in diesem einen Urlaub, den wir als sechsköpfige Familie gemacht haben, habe ich geweint, weil ich im Bodensee schwimmen gehen sollte, statt den Disney Club zu gucken. Weinen ist gar kein Ausdruck. Es war ein Sommer, wie er im Buche steht. Und ich habe mich auf den Boden geworfen, gebrüllt, geheult und büschelweise Gras aus dem Boden gezogen und um mich und auf mich geworfen. Diese Erinnerung ist mir ein bisschen zu präsent. Aber es war eben auch der eine Urlaub, den wir als Familie gemacht haben. Es ist nicht nur der Heule-Simon-Urlaub, sondern auch der, in dem meine kleine Schwester aus der Hand meines Vaters ihren ersten Hotdog essen sollte und ihm dabei so in den Finger gebissen hat, dass er laut gebrüllt hat und sich alle erschrocken haben. Und es war der Urlaub, bei dem sich mein großer Bruder beim Bowling den Finger verstaucht hat. Die einzige, die unauffällig war, war meine Zwillingsschwester. In ihrem Zimmer durfte dann Jahre später übrigens ein Fernseher stehen. Zufall? Groß geworden bin ich die ersten 10 Jahre meines Lebens mit 3 Programmen. ARD, ZDF und N3. Erst meine Tanten haben mich gerettet. Mit meiner Schwester habe ich versucht nachzuvollziehen, wie es genau dazu kam. Es muss so gewesen sein. Meine Eltern sind mit uns von Nordrhein-Westfalen nach Mecklenburg-Vorpommern gezogen, Mitte der 90er. Großes Unverständnis überall. Und als wir Kinder dann nach einigen Jahren bei einer Familienfeier in NRW darüber geklagt haben, nur 3 Programme schauen zu können und immer draußen spielen zu müssen, hat das für Mitleid gesorgt. Wir haben also eine Schüssel geschenkt bekommen. Und damit hat das Privatfernsehen Einzug gehalten. Und auch die Zusammenarbeit und der Zusammenhalt unter meinen Geschwistern und mir. Weil die Schüssel nie richtig angebracht wurde, beziehungsweise die Schrauben sich aus der Verankerung gelöst haben, war Detailarbeit erforderlich. Wenn wir Kinder etwas gucken wollten, musste sich einer von uns erstmal zum sogenannten Schüsselrichten opfern. Heißt, Fenster vom Wohnzimmer auf, Blick auf die Ameisen auf dem Bildschirm und der Person draußen entgegenschreien, wenn es besser wird. Wer Schüsselrichterin war, musste draußen auf Zehenspitzen die Schüssel vorsichtig hochhalten und mit dem Hammer die Schrauben wieder reinklopfen oder wieder leicht rausholen. Präzisionsarbeit. Aber wir wurden ja belohnt. Mit vielen Programmen, Talkshows und Serien. Mein Fenster zur Welt war Fernsehen. Und irgendwann habe ich gemerkt, dass ich nicht nur die Ablenkung brauchte oder die familiär diagnostizierte Sucht stillen musste, sondern vielleicht auch mich selbst gesucht habe. Aber habe ich mich im Fernsehen gefunden? How to be gay. Ein Essay von Simon Dömer. Er ist nicht schwul. So wurde ich über Jahre verteidigt. Von Freundinnen auf dem Schulhof. Da waren sie, an meiner Seite, immer und überall, wenn die Typen mich als schwul beschimpft haben. Obwohl schwul meistens noch das harmloseste Wort war. Das Ding ist aber, ich bin schwul. War es damals, bin es heute. Aber damals war es einfach absurd für mich, dass andere wussten, was ich bin, bevor ich mir überhaupt im Klaren darüber war. Bis ich mich überhaupt damit auseinandergesetzt habe. Bis ich verliebt war. In Hasi, aus meinem Jahrgang. Unerreichbar. Er hatte eine Freundin. Aber auch ein Motorrad. Vielleicht auch einfach nur eine Vespa, ein Roller oder was weiß ich. Aber er hatte einen Helm beim Fahren auf. Und das war wild für mich. Aufregend. Er war einfach meine große, unerfüllte Liebe. In den USA wäre er in einer Serie mein Highschool-Crush gewesen. Der, mit dem dann doch plötzlich was lief, obwohl er im Sportteam die Nummer 1 war und keine Schwäche zeigen durfte. Schwäche. Das ist Homosexualität. Gesellschaftlich gesehen bin ich kein richtiger Mann, weil ich etwas Weibliches an mir habe. Das wurde mir relativ schnell gespiegelt. Mein Getue, sobald ein Ball in meine Richtung kam. Von den Typen aus meiner Klasse gab es da alles, aber bestimmt keinen Rückhalt. Aber Hasi... Ich hätte gerne eine Storyline mit ihm gehabt. Wie in einer Serie. Aber eigentlich ist Hasi auch egal. Denn er steht nur symbolisch für etwas. Denn sind wir ehrlich, ich hätte gerne mit irgendwem in dieser Zeit irgendwas gehabt. Aber ich hatte gar nichts. Vielleicht liebe ich Fernsehen deshalb so, weil mir jede Serie gezeigt hat, was alles möglich sein kann in Sachen Liebe. Größtenteils natürlich nur, wenn man heterosexuell ist. Aber dazu gleich mehr. Stellen wir uns einfach erstmal den kleinen, fernsehsüchtigen Teenager Simon vor. Wie er da sitzt. Ein bisschen zu groß für sein Alter, schlaksig, runde Brille auf, ganz blass, ganz nah vor einem Fernseher, der viel zu klein dafür ist, dass eine sechsköpfige Familie darauf auch nur irgendetwas verfolgen kann. Deshalb ist sein Platz, also mein Platz, ganz nah dran. Auf dem Teppich sitzend habe ich mir den Ort gesucht, an dem ich nah dran bin am Geschehen im Flimmerkasten. Hinten auf dem Sofa sitzt meine Mutter mit meiner kleinen Schwester und meinem großen Bruder. Der Sessel gehört meinem Vater, so will es das Familiengesetz. Und auf dem Schaukelstuhl mit einer Lehne aus Stäben, bei dem ein Stab immer rausfällt und sich alle erschrecken, wenn es passiert, aber niemand ihn repariert, auf dem sitzt meine Zwillingsschwester. Aber es kam eher selten vor, dass wir alle zusammen da saßen und etwas geguckt haben. Das lag zum einen daran, dass nie alle zu Hause waren, zum anderen, dass es eher schwer war, einen gemeinsamen Nenner zu finden. Also hat sich mein Fernsehverhalten eher auf den Tag gelegt. Und für den Abend wurde der Videorekorder programmiert. Technisch versiert war ich da. Programmieren, dass der Rekorder aufnimmt, obwohl ein anderes Programm geschaut wird. Könnte ich heute nicht mehr. Aber es hat oft gut geklappt. Nur dann nicht, wenn mein Vater gerade im Stromsparmodus war und alle Stecker gezogen hat. Mein langes Gesicht am Morgen hat Bände gesprochen. Ich konnte meine Serie nicht gucken und mein Vater, der hat meiner Meinung nach 0,01 Cent gespart. Danke für nichts. Es geht gleich um die Sendung, die ich geschaut habe. Aber ich muss vorher noch einen Einblick in mein Leben geben. Ich habe schon relativ unauffällig versucht, meine Familie vorzustellen. Vater, Mutter und 4 Kinder. Ich habe es schon angerissen. Meine Eltern haben einen besonderen Move gemacht. Sie sind Mitte der 90er von Nordrhein-Westfalen nach Mecklenburg-Vorpommern gezogen. Sie haben ihre Familien hinter sich gelassen und sind in ein 200-Seelendorf gezogen. Und das lief alles eher nicht so, wie sie es sich vorgestellt haben. Aber das ist eine andere Geschichte, die ich hier anreiße, aber nicht erzähle. Wichtig ist hier, dass meine Geschwister und ich relativ wenig Zeit miteinander verbracht haben. Auch wenn wir zu viert waren. Ein Sack voll Kinder, wie meine Freundin Laura zu sagen pflegt. So haben wir in Mecklenburg-Vorpommern doch plötzlich unsere ganz eigenen Strategien entwickeln müssen. Es waren immerhin die Nullerjahre, die Arbeitslosigkeit, der Rechtsextremismus, die Perspektivlosigkeit. Ein anderes Leben als das, was wir vorher hatten. Meine Geschwister und ich waren alle auf unterschiedlichen Schulen, mal näher, mal weiter weg. Und mit der Pubertät hat meine Zwillingsschwester plötzlich woanders gewohnt. Meine kleine Schwester war bis spät abends in einer anderen Stadt, um dort zur Schule zu gehen. Mein Bruder war schon fertig und wieder weg aus MV. Und ich war irgendwann der, der zu Hause mit seiner Mutter gelebt hat. Mein Vater war berufsbedingt wieder in NRW. Aber das Haus in dem Dorf, das blieb. Und ich auch. Meine kleine Schwester musste morgens einen frühen Zug bekommen und meine Mutter hat sie hingebracht. Der ist in der Kleinstadt abgefahren, in der meine Schule war. Deshalb habe ich mir den Schmerz der Busfahrt gerne erspart und bin mitgefahren. Ein Luxus, nicht den Bus nehmen zu müssen. Aber alles hat seinen Preis. Ich war schon mindestens eine Stunde vor Schulbeginn da. Wenn ich mal wieder früher in der Schule war und das Glück hatte, dass sie schon aufgeschlossen war, habe ich mir einen Raum mit Videorekorder gesucht und das, was ich aufgenommen hatte, erstmal geguckt. Realitätsflucht in der tristen Realität des Schulalltags. Heute ist es befremdlich für mich, wie präsent meine Homosexualität in der Schulzeit war. Ich war der Homo. Später kam noch einer dazu. Dazu unsere jeweils besten Freundinnen. Wir waren eine richtige Clique an coolen Leuten, die nicht so Mainstream waren wie der Rest. Heißt, wir hatten komische Frisuren, in unserer Vorstellung sahen wir aus wie die in Berlin und waren einfach anders drauf. Wir wären eigentlich als Outsider abgestempelt worden. Aber wir waren halt cooler als alle anderen zusammen. Für uns jedenfalls. Es war Zusammenhalt, eine Schicksalsgemeinschaft irgendwie und ein Safe Space für mich und mein Schwulsein. Für mich sollte das nach der Schule lange kein Thema mehr sein, weil ich einfach nie in den Fokus gerückt habe, dass meine Homosexualität für andere ein Thema sein könnte. Und ist. Dumm von mir. Immerhin wurde mir schon zu Schulzeiten gezeigt, dass es schlimm ist, schwul zu sein. Können wir kollektiv sehr gerne einmal drüber nachdenken, was das eigentlich soll und ob sich das jemals ändert, warum jeder queere Mensch durch so eine Scheiße gehen muss. Aber nicht jetzt. Wir gehen mal rein in die Serien, die mich damals gerettet haben. Mir gezeigt haben, dass es mich, die Schwuchtel, auf eine Art und Weise auch woanders gibt. In erster Linie in den US-Serien, die ich geguckt habe. Machen wir doch einen Deep Dive in das Leben von Jack. Jack ist kein Main Character. Er ist ein Side Character, in dem ich mich zum ersten Mal gesehen habe. Es war ein Samstag. Pro7 lief. Dawson's Creek. Was hat mich das Liebesdreieck zwischen Joey, Dawson und Pacey interessiert? Null. Alles, was ich sehen wollte, war Jack. Jack McPhee. In der zweiten Staffel von Dawson's Creek kommt er nach Capeside. Zusammen mit seiner Schwester Andy kümmert er sich um seine Mutter. Der Vater, ein Geschäftsmann, glänzt mit Abwesenheit. Würde ich übertreiben, wenn ich sage, dass ich Jack bin? Absolut. Meine Eltern ziehen aufs Dorf, ich bin der Neue an der Schule und mein Vater ist arbeitsbedingt gar nicht mehr da? Lassen wir das mal so grob zu. Um meine Mutter habe ich mich bestimmt auch mal gekümmert. Und damit meine ich Nudeln kochen. Aber es geht ja um das Gefühl. Jack ist also neu, lernt Dawson und die Clique kennen. Er kommt sogar kurz mit Joey zusammen, dem Love Interest von Dawson. Das bin ja wieder ich. Ich hatte in der 7. Klasse auch kurz eine Freundin, mit der ich zusammen war. Wir haben uns rote Strähnen mit Directions Haarfarbe gefärbt und geküsst haben wir uns auch mal. Vermutlich habe ich das unterschwellig gemacht, weil ich wollte, dass diese Schwuchtelrufe aufhören. Rückblickend tut es mir leid. Für sie, für mich. Ich glaube, es war nicht so cool für sie, mit dem Homo der Stufe zusammen gewesen zu sein. Es war vielleicht nicht der beste Move von mir. Wir haben nie wieder darüber gesprochen. Auch nicht, als ich immerhin in der Schule, out and proud, in der Oberstufe unterwegs war. Aber zurück zu Jack. Jack ist schwul und findet im Laufe der 2. Staffel zu sich. Schuld ist allerdings ein Lehrer, der ihn ein Gedicht vortragen lässt, in dem es um seine Homosexualität und die Unsicherheit damit geht. Er hat es geschrieben und sein Innerstes nach außen gekehrt. Ich glaube, er hat nicht damit gerechnet, es vor versammelter Mannschaft vorlesen zu müssen. Aber er muss. Jack muss es vortragen. Er weint. Gerüchte um seine Homosexualität machen die Runde. Kennen wir diese Schuldynamiken? Wie schnell was die Runde macht? Er ist voller Scham. Da hat er Kunst als Form für sich gefunden und zerbricht direkt daran. Eine zarte Seele. Wie ich damals, denke ich heute. Ich habe ja auch mal ein Gedicht geschrieben. Zum Glück nicht übers Schwulsein, aber einfach so eins, von dem die Lehrerin meiner Meinung nach beeindruckt war. In Dawson's Creek sind es 2 ganze Folgen, die Jack gewidmet sind, inklusive einem der schrecklichsten Momente. Er muss sich seinem Vater stellen. Ich glaube, das ist der persönliche Albtraum von jedem schwulen Jungen. Wie es anderen queeren Menschen geht, kann ich nur erahnen. Aber ist der Vater beim Coming Out nicht irgendwie der härteste Part, weil Väter oft die gefühlt unemotionalen harten Hunde sind? Bei Jack wird alles schrecklich. Sein Vater, der nichts von seiner Homosexualität wissen will, es ihm abspricht. Andy und Jack werfen ihn raus. Wer für Jack da ist, sind seine Freunde, die ihn sehen, akzeptieren, wie er ist. Und Jack ist für seine Freunde da. Das baut sich in den kommenden Staffeln immer mehr auf, wächst zusammen, als er zu seiner besten Freundin und ihrer Grandma zieht. Jan und Jack und Grandma. Wie cute sind die? Ob ich da auch eine Parallele zu mir finde? Absolut. Ich habe meine Sommerferien zu gerne bei meiner damals besten Freundin in Berlin verbracht. Ihre Mutter fand ich auch nur cool. Wie ich einfach satte 6 Wochen da sein durfte. Rückblickend wirklich nur ein toller Move. Jack kommt später übrigens wieder besser mit seinem Vater klar und findet am Ende die Liebe im örtlichen Polizisten, der sowas von nicht out and proud ist, dass es mir für Jack schon wieder leid tut. Aber es ist sein Leben, wo die Liebe ebenso hinfällt. Die Storyline von Jack erwischt mich also in meiner Schulzeit. Ich merke, dass Lehrer einen exposen können, spätestens dann, wenn man ein schwules Gedicht schreibt. Und alles erst besser wird, wenn die Schule beendet ist und man in die große Stadt kommt. Obwohl Jack am Ende sein Glück in Capeside zu finden scheint, sehe ich mich an nur einem Ort. Berlin. Weg aus dem Dorf. Die Storyline von Jack hat mich durch meine Abi-Zeit begleitet. Und in dieser Zeit, und quasi mit ihm, habe ich mich akzeptiert und mein Doppelleben aufrechterhalten. In der Schule bin ich offensiv mit meiner Homosexualität umgegangen. Zu Hause war ich still. Meine Familie aber auch. In einem Buch von Edouard Louis habe ich gerade die richtigen Worte dafür gefunden. Er beschreibt sein Aufwachsen in seinem Ort auch damit, dass eigentlich alle wussten, was er ist und er es vor seiner Familie geheim halten wollte und musste. Dass er sich eigentlich immer vor seiner Familie versteckt hat, obwohl auch die es offensichtlich wussten. Was ja wieder so ein Punkt ist, was mir damals schon gezeigt hat, dass ich falsch bin und irgendwie irgendwo in 2 Leben gefangen bin. Das habe ich als queere Person nicht für mich allein. Aber ich habe lange Zeit gedacht, dass es nur mir so gehen muss. Kerr Smith, der Jack in Dawson's Creek spielt, hat seinen Weg in mein Hausaufgabenheft gefunden. Mein Terminplaner für die Schule war voller Boys, die ich gut aussehend fand. Ich habe angefangen, das Internet zu durchforsten und habe auf schlechten Druckern schlechte Bilder ausgedruckt und die in mein Hausaufgabenheft geklebt. Ich glaube, es war nach den Sommerferien und dem Start der 11. Klasse, dass ich einfach beschlossen habe, den inneren Homo zu embracen und auf ein Schwuchtel mit Ja und zu antworten. Irgendwie finde ich das rückblickend stark von mir. Vielleicht war es Jack, der mir den Mut dafür gegeben hat, einen Umgang, gezeigt hat, dass Eltern einen vermutlich nicht verstehen, aber Freunde einen auffangen. Eine Schulfreundin von mir hat mich immer dazu gedrängt, es meinen Eltern zu sagen. Ich konnte nicht. Ich wollte nicht. Vielleicht war hier die Angst zu groß, eine Enttäuschung zu sein, nicht genug zu sein. Haben mir meine Eltern jemals das Gefühl gegeben, nicht richtig zu sein? In meiner Erinnerung nicht. Aber es sollte eh noch etwas dauern, bis ich mit ihnen über meine Homosexualität sprechen würde. Neben Jack von Dawson's Creek hat mein Wochenende noch ein paar anderen Homos gehört. Einem anderen Jack. Und Will. Von der Serie Will and Grace. Eine Comedy-Serie, die mir zum ersten Mal gezeigt hat, wie lustig es doch auch einfach sein kann. Das schwule Leben, die Popkultur. Will and Grace sind beste Freunde. Sie leben zusammen. Will ist eher der Casual Gay, der als Straight Passing überall durchgehen würde. Also, er hat das Privileg, ich mache Gänsefüßchen, nicht ganz so schwul zu sein. Denn die Serie zeigt mir eins: Es gibt Schwule und Schwule. Jack, der beste Freund von Will, ist exzentrisch und outgoing. Als Camp würde man ihn heute bezeichnen. Und seine beste Freundin Karen und er sind an Witzigkeit nicht zu überbieten. Bisschen fies, bisschen doll, das sind die beiden. Und ich bin fasziniert. Jack, der sich vorstellen kann, alles zu machen und alles macht. Mal ist er Schauspiellehrer, dann hat er sein eigenes Bühnenprogramm Just Jack. Plötzlich wird er Backup-Dancer für Jennifer Lopez. Er lebt alle seine Träume, wenn auch nur kurz, und ist exzentrisch und dramatisch und dabei absolut witzig. Eine Version, in der auch ich mich sehe. Kurz runtergebrochen, der lustige Homo. Ohne viel Ahnung zu haben, wie es sich in meinem weiteren Leben auswirken könnte, so zu sein wie Jack. Jack ist er selbst. Viele Menschen würden ihm das gute alte Getue unterstellen. Ein Wort, mit dem vermutlich viele Schwule etwas anfangen können. Getue heißt eigentlich nur eins, nicht männlich genug sein. Oder auch einfach gar nicht männlich sein, gesellschaftlich gesehen. In mir lebt ja nach wie vor die Angst, nicht richtig zu sein. Aber da, im Fernsehen, turnt er rum und wird von seinen FreundInnen geliebt und gehalten und ist einfach er selbst. Bin ich Jack? Ich liebe wie er Popkultur und habe mit Freundinnen zu Lady Marmalade einen Tanz mit Stuhleinlage geübt. Als Dorfkind mit einem limitierten Internetanschluss habe ich allerdings nur wenig Ahnung von der Welt. Alles, was ich kenne, kenne ich durchs Fernsehen. Aber kurz, Will and Grace hat mir dann gezeigt, wie witzig das Leben doch sein kann, mit einer besten Freundin an der Seite. Und die hatte ich. Eine Freundin, mit der ich alles geteilt habe, all meine Geheimnisse. Eine, die mich kannte wie keine andere Person. In Berlin sind wir dann direkt zusammengezogen, wie Will and Grace. Beste Freundin hatte ich immer und überhaupt. Frauen sollen noch einen großen Wert in meinem Leben bekommen. Angefangen hat alles mit Serien mit einem starken Female-Focus. Wo das herkommt, weiß ich nicht. Vielleicht, weil Frauen schon immer die wichtigste Rolle in meinem Leben gespielt haben. Als die, die mich verstehen, die zuhören, die da sind. Aber zurück zum Programm. Als Kind habe ich Ocean Girl und The Tribe geliebt. Da gab es sie, die jungen Frauen, die sich gewehrt haben. Und Frauen, die vor allem Männern aufs Maul geben, haben schon immer zu meinen Favoriten gehört. Alias die Agentin, Dark Angel, Xena. Wo Frauen das Sagen haben, sind die besten Freundinnen nicht weit. Und diese Frauen, die akzeptieren jeden so, wie er ist. Haben sie doch selbst damit zu kämpfen, irgendwie die Outsider zu sein, obwohl sie so wahnsinnig cool sind, kämpfen können und auch in meinen Augen wahnsinnig gut aussehen. Sexy und doch irgendwie gefangen in der Tragik. Mein Cup of Tea. Vor allem Buffy hat mir Leben gegeben. So sehr, dass ich erst vor kurzem einen Rewatch gemacht habe und jedem Menschen nur raten kann, schaut diese Serie. Ende der 90er gestartet, hat Buffy irgendwie einen besseren Alterungsprozess hingelegt als alles andere und könnte auch im Hier und Jetzt entstanden sein. Was zum einen zeigt, wie weit diese Serie ihrer Zeit voraus war, aber eben auch zeigt, wie wenig sich, meiner Meinung nach, seitdem getan hat. Buffy ist die Jägerin, die sich an Vampiren und Dämonen abarbeitet und dabei noch ihre inneren Dämonen bekämpft. Sie hat die unerfüllte Liebe zu einem mehr als attraktiven Vampir namens Angel, der sich als Poster in meinem Kinderzimmer wiedergefunden hat. Irgendwie können die beiden nicht zusammen sein und dürfen gesellschaftlich auch gar nicht. Die Jägerin und ein Vampir geht gar nicht. Da ziehe ich für mich doch selbst die Parallele zu Hasi, mein persönlicher Angel. Auch wenn mit dem, anders als bei Buffy und Angel, nie was lief. Naja, aber ich war ja schon immer gerne mal kurz dramatisch. Buffy hat ihre Freundinnen an ihrer Seite, die Scooby-Gang. Und das sind dann doch im Kern meine Schulfreundinnen und ich, wie wir alle füreinander da sind, Dinge erleben, zusammen feiern gehen, raus aus dem Dorf, raus aus der Kleinstadt, in die nächstgrößere. Mit Buffy komme ich zum ersten Mal in Berührung mit einer Lesbe, Willow. Sie ist eine Hexe, die in Tara ihre erste große Liebe findet. Willow ist warmherzig, plump gesagt eine gute Seele, aber auch nerdy. Und sie rettet die Gang oft. Ihre Storyline hat mir eine Lektion mitgegeben, nämlich, dass es Queer Suffering gibt. Dass es eben nie gut ausgeht für LGBTQIA+ Charaktere. Insofern da überhaupt jemand über LGB, also lesbisch, schwul oder bi, hinaus war. Menschen, die trans, queer, inter, asexuell oder sind, haben es da ja noch schwerer. Aber guess what? Wir existieren. Alle. Willow und Tara. Die Liebe kann noch so stark sein, ihr werdet nicht glücklich. Da muss halt eine sterben. Jack von Dawson's Creek ist vielleicht von allen Charakteren die Ausnahme. Will and Grace als queere Comedy mal außen vor. Wenn sonst irgendwie irgendwo eine queere Storyline ist, müssen wir uns darauf gefasst machen, dass sie nicht glücklich endet. Der plötzliche Tod von Tara macht Willow zum Beispiel zur legendären Dark Willow. Sie ist das Gegenteil von dem, was sie sonst ist. Nämlich kalt, rachsüchtig und bereit für kompromisslose Vergeltung. Koste es, was es wolle. Ohne moralischen Kompass. Blinde Wut. Fand ich beeindruckend. Denn so eine Seite sehe ich an mir gar nicht. So aus meiner Haut kommen? Denn auf eine Art bin ich ja Willow. Unscheinbar. Ich blühe auf, wenn, dann bei meinen FreundInnen. Ansonsten gilt, unauffällig bleiben. Obwohl eh jeder weiß, was ich bin und wer ich bin. Den Schwulen kennt jeder, das Opfer. Queer Suffering finden wir in Filmen, in Serien. Wie wäre es mit der Bury Your Gays Trope, also begrabe die Gays? Queere Charaktere haben eine relativ hohe Chance, keine Queer Joy, kein Happy End zu bekommen, sondern einfach zu sterben. Sie sind kurz oder lang sichtbar, aber haben dann ein tragisches Ende. Nehmen wir die Serie Killing Eve, in der es eine lesbische Trope gibt, die am Ende kein Happy End nehmen kann. Jemand stirbt. Oder der Prince of Dawn bei Game of Thrones, gespielt von Pedro Pascal. In einer epischen Szene wird sein Kopf zerquetscht. Es sind gefühlt ungeschriebene Gesetze, die ich hier an dieser Stelle im Internet nochmal raussuchen muss, um mich daran zu erinnern, dass es so ist. Ich mir das nicht einbilde, sondern queere Repräsentation anders aussieht, als es Menschen in den Kommentarspalten gerne sagen und hätten. Dazu gleich mehr. Denn mit Buffy beende ich mein Leben auf dem Dorf. Ich mache mein Abitur, bereite mein Englisch-Abi damit vor, Buffy auf Englisch und mit englischen Untertiteln zu schauen. Und bin bereit für die große, weite Welt. Also kurz, ich ziehe nach Berlin. Mein Berlin-Leben wird aufregend. Wie bei Will and Grace mit meiner besten Freundin in eine Wohnung ziehen. Das ist der Plan. Wie schön wäre das denn? Ich, Landei, werde da mit ihr sitzen. Wir werden über Typen sprechen und werden ein aufregendes Leben führen. Wie bei Sex and the City. Die Serie fehlt hier in der Aufzählung natürlich. Dabei fühle ich mich beim Schreiben und jetzt beim Sprechen dieser Zeilen doch selbst wie Carrie Bradshaw, die in ihrer New Yorker Wohnung sitzt, eine Kolumne tippt und mysteriös an ihrer Marlboro Gold zieht. Die mit dem weißen Filter. Die bekam man hier damals auch. Wussten viele nicht. War vermutlich vielen egal. Aber mir nicht. Es waren die aus dem Automaten. Marlboro Gold im Softpack. Sex and the City. Das ist Freundschaft unter Frauen. Das sind schwule beste Freunde, die mal kurz nebenbei aufploppen. Das ist der Wunsch, ja, mein Wunsch, die schwule Carrie, die schwule Samantha, Miranda und streckenweise vielleicht auch Charlotte zu sein. Aber die Homos hier, das sind die Side-Character. Und die besten schwulen Freunde der jeweiligen Girls können sich auch nicht so richtig leiden. Also, hier kommt die nächste Kategorie eines Schwulen. Der Schnippische, der Shady und irgendwie Verklemmte. Die Abenteuer haben die Frauen erlebt, nicht ihre schwulen besten Freunde. Ich hatte also oft auch einfach die Frauen als Vorbilder. Und jetzt? In der großen Stadt sollte also alles anders werden für mich. Zeit zum Fernsehen hatte ich nicht mehr wirklich. Jeden Tag, jeden Abend, jede Nacht war ich unterwegs. Unter Homos. Hatte meinen festen Fahrplan. Dienstags Ackerkeller, mittwochs NBI, donnerstags Chantals House of Shame, freitags und samstags irgendwo in einem Club sein und sonntags im GMF nochmal feiern. Montag war mein Ruhetag, wenn überhaupt. Meine ersten Jahre in dieser Stadt waren ein schwuler Fiebertraum. Ich würde mich nicht als naives Landei bezeichnen. Ganz im Gegenteil. Ich habe mein bestes Leben gelebt. Viel Party, wenig vom wenigen Geld ausgeben. Und ein 20-jähriges Berlin-Klischee sein. Das bestand damals einfach daraus, zu rauchen, Club Mate zu trinken, Skinny Jeans zu tragen, auf Gästelisten zu landen und, wie gesagt, sehr, sehr viel zu rauchen. Im Nachtleben habe ich meinen ersten Freund kennengelernt. Er war 20 Jahre älter als ich. Ob ich das mit 20 problematisch fand? Nein. Ob ich das heute problematisch finde? Absolut. Ab jetzt fange ich an, weniger aufs Dorf zu fahren, um meine Eltern zu besuchen. Ich möchte mir mein eigenes Leben aufbauen, nicht zurück in die alten Strukturen, mich nicht verstecken. Und das muss ich auch gar nicht mehr, denn meine Eltern wissen Bescheid. Als ich von meinem Vater vom Bahnhof abgeholt werde und wir die circa 30 Minuten bis ins elterliche Haus fahren, sagt er mir, ich kann die genaue Stelle noch heute zeigen, dass er weiß, dass ich schwul bin. Meine Mutter auch. Mhm. Meine Omas auch. Mhm. Meine Tanten. Mhm. Alle wissen es. Mhm. Und niemand hat ein Problem damit, dass ich das wissen soll, dass es absolut für alle okay ist. Rückblickend wirklich nur stark von ihm. Und was für ein Stein von meinem Herzen fällt. Aber ich wiegle dieses Gespräch schnell ab, schaue beschämt statt glücklich aus dem Fenster und verliere kein Wort mehr darüber. Dieses Wochenende zu Hause ist gelaufen für mich. Dabei wäre genau das die Chance gewesen, persönlich zu wachsen, mit meinen Eltern auch. Aber ich sehe es nicht. Deshalb sehne ich mich zurück nach Berlin. Und hier feiern wir zusammen mein Coming Out. Mein Partner, seine besten Freunde und ich. In einem Club, der Karaoke hat, bestimme ich, dass das hier meine Coming Out Party ist. Ich singe Man Eater von Nelly Furtado und fühle mich frei. Die Zeit, in der ich mein gefühlt bestes Leben gelebt habe, hält sich in Grenzen. Denn plötzlich werde ich irgendwie zum Nebencharakter. Meine erste Beziehung verabschiedet sich auf die nicht beste Art und Weise. Nach 2 Jahren ist Schluss. Die beste Kommunikation war das nicht. Betrogen wurde ich ja. Ich nehme mit, dass ich zu viel war. Zu jung aber auch. Und nicht genug. Ich merke, dass ich in der Community, in der ich dachte, zu Hause zu sein, gar nicht zu Hause bin. Und in meinem Kopf auch nie war. Dass die FreundInnen meines damaligen Partners gar nicht meine FreundInnen waren, sondern eben seine. Das sorgt dafür, dass die Trennung mich allein zurücklässt. Und in mir beginnt sich etwas zu verändern. Grundlegend. Mein Leben wird anders, nicht weniger aufregend. Ich feiere, beende meine Ausbildung, bekomme ein Volontariat beim Radio, neben dem Fernsehen meine zweite große Liebe. Aber mein Leben wird deutlich weniger queer. Ich distanziere mich irgendwie davon. Habe ab und an Hookups, ab und an bin ich auf einer queeren Party zu finden, aber es schleicht sich immer mehr aus. Vorbei sind die Zeiten, in denen ich mich abschleppen lasse, irgendwo aufwache, einen Walk of Shame nach Hause zurücklege und kichernd meiner Freundin und Mitbewohnerin davon erzähle. Queere Orte gehören nicht mehr mir, weil ich keinen queeren Freundeskreis habe. Ich fühle mich plötzlich unwohl in vermeintlichen Safer Spaces. Dabei lege ich in einem der größten Gay Clubs der Stadt auf, aber kenne eigentlich niemanden. Außer meine straighten Friends, die mich supporten kommen. Denen erzähle ich von meinem vorrangigen Sex- statt Dating-Leben herzlich wenig. Und noch etwas ändert sich in dieser Zeit. Ich kann keine queeren Filme und Serien mehr schauen. Das schwule Leben, das da abgebildet wird, bringt mir ein Unbehagen. So wie man sich früher gefühlt hat, wenn man mit den Eltern einen Film geschaut hat und plötzlich geht's zur Sache. Ich blende das aus und schaue nichts mehr in diese Richtung. In meinem Freundeskreis bin ich plötzlich gefühlt der einzige Homo. Das stört mich lange nicht, bringt aber bestimmte Dynamiken mit sich. Denn ich blende mich aus, einen Teil von mir. Und irgendwie ist sie wieder da, die Scham, die ich schon von damals aus der Schule und zu Hause kenne. Gehen wir mal weg vom Partyalltag, rein ins Arbeitsleben. Abgesehen davon, dass ich bis zum Schreiben dieser Zeilen hier Single bin, lasst es 17 Jahre sein, stürze ich mich in Arbeit, tingele von Radiosender zu Radiosender, habe den Traum zu moderieren und bin immer kurz davor, meine eigene Strecke zu bekommen. Als es wieder einmal eine Entscheidung, wie betont wird, für eine andere Person und nicht gegen mich gibt, stehe ich leicht traurig vor dem Sender. Eine Freundin und Kollegin kommen vorbei und ich klage ihr mein Leid. Ob ich glauben würde, dass es vielleicht an meiner Homosexualität liege, fragt sie mich. Glaube ich nicht, sage ich. Mit diesem Satz aber beginnt in mir etwas aufzusteigen. Ich möchte an dieser Stelle meine Homosexualität nicht für meine nicht existierende Radiokarriere verantwortlich machen. Aber bis zu diesem Punkt habe ich nicht im geringsten darüber nachgedacht, was meine Homosexualität überhaupt in andere Menschen auslösen könnte, auch im Beruflichen. Dabei hat sie ja schon immer etwas im Menschen ausgelöst, in mir ja auch. Wie auf dem Schulhof, wo alle gefühlt schon vor mir wussten, was ich bin und mich damit beschimpft haben. Ich habe mich doch selbst von der Homosexualität distanziert. Ich habe mich doch nach der Beziehung, wenn auch vielleicht unbewusst, dazu entschieden, alle über einen Kamm zu scheren. Dass jeder zukünftige Typ früher oder später so sein wird wie mein Ex. Ich keine Freunde finden werde, es für mich kein Wir gibt, wenn von Queerness oder der Community gesprochen wird. Ich habe mich breit aufgestellt an Ausreden, weshalb ich einen CSD-Besuch als unnötig sehe. Er mich nicht repräsentiert. Kurz, ich habe richtigen Müll von mir gegeben. Weil ich Angst hatte, nicht dazuzugehören. Weil ich andere, statt mein eigenes fehlendes Engagement, dafür verantwortlich gemacht habe. Es war leichter, in die gesellschaftlichen Muster zurückzufallen und mich selbst ein Stück weit mehr zu hassen. Internalisierte Homophobie nennt man das. Schwulen Selbsthass. Über schwule Scham gibt es ganze Bücher, aber dafür war ich in der Zeit herzlich wenig empfänglich. Rückblickend ergibt sich für mich ein sehr klares Bild und ich finde mich irgendwie schon sehr traurig, Wie ich versuche, einen Teil von mir zu verstecken. Wie ich sage, vielleicht bleibe ich einfach Single. Wie ich One-Night-Stands verheimliche, weil das schwule, anonyme Sexleben immer für große Verwunderung und auch Abwertung sorgt. Weil Sex ohne Gefühle für viele nicht sein kann. Ich verschweige alles und nehme eine Rolle ein, die alle queeren Seriencharaktere bisher eingenommen haben. Ich höre lieber zu. Bin der beste Freund. Wenn ich böse wäre, würde ich sagen, ich habe mich damit abgefunden, kein Main-Character-Leben zu leben. Denn die Knaller-Geschichten bringe ich selten mit. Versteht mich nicht falsch. Ich bin nicht in mich gekehrt. Ich möchte mich nicht kleiner machen. Ich bin schon der Lustige. Auch gern der lustige Homo. Habe immer was dabei, was alle zum Lachen bringt. Aber irgendwas fehlt für mich. Die Ursache zu suchen und zu bearbeiten, weshalb ich in mir so verletzt bin, dafür habe ich noch etwas gebraucht. Ich fange bei einem anderen Radiosender an. Mir wird eine Moderationsstrecke angeboten. Es ist nachts, aber ich darf senden. Ich schreie vor Freude. Mein Traum, da ist er wieder. In dieser Zeit lerne ich jemanden kennen. Er ist rückblickend der erste immer anwesende schwule Freund, den ich habe. Einer, mit dem ich mich austauschen kann. Ich freue mich, dass ich nachts im Radio zu hören sein werde. Träume aber von einer Sendung am Tag. Er sagt, kämpf dich da hoch. Wir sprechen über die Sichtbarkeit von queeren Menschen. Welche Moderatoren eigentlich Vorbilder für uns als schwule Jungs sind und waren. Wie ich sage, stell dir mal vor, das könnte ich sein. Und er mich supportet, meint, ich soll mich hochkämpfen und er sagt mir diesen Satz. Simon, denk einfach daran. Wir waren nie genug und werden nie genug sein. Er erklärt mir nüchtern, dass Menschen uns danach beurteilen, was wir sind. Und sei es eben unterbewusst. Wer mit Queerness nicht aufwächst, hat keinen normalen Umgang damit. Es wird nur mit etwas Glück und punktuell abgebildet. Auch wenn, ich wiederhole, die Facebook-Kommentarspalten was anderes schreien. Warum wollen Menschen uns nicht hören oder sehen? Wir sind in der Pandemie angekommen. Ich hocke zu Hause. Aber wer nicht? Wem sag ich das? Ich bin mir oft selbst genug, kann gut alleine mit mir sein. Aber in mir hat sich etwas gelöst. Die letzten Gespräche hallen nach. Ich merke, dass ich mich unwohl mit mir fühle und ich irgendwie eine Sehnsucht in mir habe. Und fange aus Überzeugung, aber auch aus selbsttherapeutischen Gründen an, mich mit mir selbst auseinanderzusetzen. Ich gucke Queer as Folk, eine Serie über eine schwule Gruppe Freunde, die wahnsinnig viel Sex haben. Gucke Looking, die ähnlich, nur etwas deeper und amerikanisch ist. Und ich versuche, das Gefühl zu verfolgen, das mir Unbehagen bereitet. Warum sage ich bei Sex and the City, ich wäre Carrie, Samantha, Miranda oder ausnahmsweise auch mal Charlotte? Aber warum gehe ich mit schwulen Seriencharakteren plötzlich so hart ins Gericht? Halte Sexszenen nicht aus? Rumknutschen? Warum? Weil alle Welt so hart mit mir ins Gericht gegangen ist? Ich will doch Queer Joy und kein Queer Suffering sehen. Ich habe keine richtige Antwort. Aber habe in einer Art Konfrontationstherapie angefangen, alles zu gucken und mich dem unwohlen Gefühl zu stellen. Mich erreicht dann endlich, wenn auch viel zu spät, die Mutter der queeren Reality-Shows, RuPaul's Drag Race. Lesbische Freundinnen von mir lieben Drag Race abgöttisch. Finally, sagen sie und gratulieren mir zu diesem Schritt. Fang mit Season 3 an, die ist nicht so trashy, oder? Oder Season 4, freu dich auf All Stars 2, das sagen sie. Ich liebe Drag Queens, aber habe ehrlich gesagt herzlich wenig Ahnung. Meine Erfahrung ist die, dass ich beeindruckt bin, wenn ich auf Partys Drag Queens sehe. Wenn sie lip-sinken, auflegen, existieren und ich nichts als Ehrfurcht habe. Warum habe ich bisher also nie Drag Race gesehen? Ich interessiere mich nicht für Drag, habe ich gut und gerne gesagt. Einfach so. Aber eigentlich hätte ich wie bei allen queeren Serien und Formaten sagen müssen, ich möchte mich nicht mit mir auseinandersetzen müssen. Ich will nicht schwul sein. Dabei habe ich einfach nur das beste Format für mich verpasst. Mit Drag Race habe ich angefangen, mich nicht mehr allein zu fühlen. Drag Queens treten in den unterschiedlichsten Challenges gegeneinander an, um America's Next Drag Superstar zu werden. Was mal als Drag-Antwort auf America's Next Topmodel gestartet ist, ist heute ein weltweites Franchise, das die Arbeit von Drag Queens ins Rampenlicht rückt. Es gibt Drama, aber eben auch viele Geschichten, Erlebnisse, Schicksale, die gerade Drag Queens nochmal mehr abbekommen als ich, der stumpf dasitzt und alles andere als eine schillernde Person ist. Das, was mir gefühlt fehlt, leben sie. Ihr bestes Leben. Queer Joy. Und durch ihre Sichtbarkeit werden sie zu Zielscheiben. Etwas, was mir unterschwellig Angst macht. Du zeigst dich, du bekommst Stress. Gesellschaftlich, politisch, aber auch familiär. Die Queens teilen ihre Geschichten und Erlebnisse und es ist immer eine Verbundenheit im Raum, die bis zu mir ins Wohnzimmer reicht. Ich fange bei Staffel 3 an. Es gibt gefühlt 1000 Staffeln, unterschiedlichste Formate und ich fühle mich gerade wie ein Lehrer, der versucht zu erklären, was Drag ist und wie wichtig Drag ist. Fakt ist aber, mir hat diese Show geholfen, mich selbst zu verstehen und milder mit mir zu sein. Mir zu zeigen, dass ich nicht allein bin. Dass es nichts gibt, wofür ich mich schämen muss. Aber irgendwie finde ich trotzdem noch nicht so ganz zu mir. Denn die Stärke einer Drag Queen, sich so zu zeigen, wie sie ist und möchte, den Willen und die Stärke habe ich noch lange nicht. Aber ich bin auch keine Queen. Mir fehlt meine Form noch. Ich habe schon gesagt, dass ich gut mit mir allein sein kann. Dass ein Prozess angestoßen wurde bei mir. Dass ich mich mit meiner Queerness und meinem Selbsthass beschäftigt habe. Es ist eines dieser Dinge, die ich seitdem immer gerne betone. Ich finde es furchtbar, dass ich mich, seitdem ich gefühlt noch ein Kind war, mit mir selbst auseinandersetzen musste. Ich schauen musste, was stimmt nicht mit mir? Bin ich wirklich schwul? Warum bin ich schwul? Kann man da nichts gegen tun? Ich bin froh darüber, dass ich kein konservativer Homo bin. Ganz im Gegenteil. In einer Zeit, in der Drag Queens, Transmenschen und schrittweise jedes queere Leben angegriffen wird, uns Rechte abgesprochen werden und ich mich gesellschaftlich früher oder später dafür schämen muss, der Mensch zu sein, der ich nun mal bin, möchte ich so nah bei mir selbst sein wie nur möglich. Ich bin beim Wir angekommen. Das, wogegen ich mich so lange gewehrt habe. Ein letzter Impuls hat mir dafür aber noch gefehlt. Vor etwa 1,5 Jahren bin ich ins Kino gegangen. Allein. Lieb ich. Mach ich gern. Kann ich jedem nur empfehlen. Geht allein ins Kino. Ich habe mir den Film All of Us Strangers angesehen. Ich wusste nichts über den Film. Nur, dass es eine queere Love Story zwischen den Schauspielern Andrew Scott und Paul Mescal ist. Und mittlerweile liebe ich doch jeden Film, der einen queeren Fokus hat. Was mir nicht bewusst war, ist, dass mir dieser Film Queer Suffering einfach nochmal richtig um die Ohren schlägt. Es geht um queere Einsamkeit, verpasste Chancen, das Verhältnis zu den Eltern, den unausgesprochenen Themen, die vermutlich jeder queere Mensch mit sich rumträgt, der nicht offen und ehrlich mit seinen Eltern darüber sprechen kann. Aber mal ehrlich, allein welcher heterosexuelle Mensch kann das schon? All of Us Strangers hat mich gebrochen. Ich weine noch im Kino, weine auf dem Weg nach Hause, die Bahn ist ausgefallen, aber was soll's, laufe ich halt eine gute Stunde heulend durch das dunkle, kahle Berlin nach Hause. Ich weine und finde keine Ursache dafür. Warum fühle ich mich nach einem Film so leer? Warum kann ich das Gefühl nicht benennen? Warum geht das nicht weg? Hätte ich mal gewartet und den Film bei einem Streamingdienst zu Hause gesehen. Ich hätte danach meinen Fernseher umgeworfen und kaputt gemacht. Grund genug hätte ich gehabt. Andrew Scott und Paul Mescal haben mit diesem Film dafür gesorgt, dass ich mich noch mehr mit mir selbst beschäftige. Ich habe mit Therapie angefangen und setze mich mit meiner internalisierten Homophobie auseinander. Ohne Therapie hätte ich vermutlich nicht mal dieses Stück hier gemacht, weil ich viele Sachen nicht sehen oder benennen könnte. Meine Freundin Sophie Passmann hat ein Buch geschrieben. Pick Me Girls heißt das. Sie geht darin der Frage nach, welche Version von sich sie heute hätte sein können. In einer Welt, in der es darum geht, was Männer wollen. Wir heterosexuellen Männern gefallen möchten und patriarchal bedingt ja auch müssen. Das dazugehörige Theaterstück von ihr am Berliner Ensemble habe ich schon oft gesehen. Und irgendwie bringt es mich immer wieder zum Nachdenken. Gibt mir neue Denkanstöße. Und zeigt mir, wie sehr ich mich mit den Frauen in meinem Leben identifiziere. Ich bin nicht wie andere Frauen, habe ich zu einem Ich bin nicht wie andere Schwule gemacht. Statt einem Pick-me-Girl sehe ich mich plötzlich wie ein Pick-me-Gay. Ich wollte gefallen, mal keine Angriffsfläche sein, keine vermeintlich überfordernden Gespräche führen oder selbst darüber nachdenken. Ich wollte sagen, hä, ist doch das 21. Jahrhundert, juckt doch keinen, ob ich schwul bin oder nicht. Mir also alles, was ich eigentlich aufgrund meiner Homosexualität fühle und gefühlt habe, absprechen. Dabei gefalle ich meinen FreundInnen und allen Menschen, die ich gern habe, vermutlich genau so, wie ich bin. Aber ich merke und sehe ein, wie die Gesellschaft, vor allem Männer, mich geprägt haben, mir gezeigt haben, du gehörst nicht dazu. Und ich ein Bild von mir zeichne oder gezeichnet habe, das ich heute anders sehen möchte. Ich frage mich, was wäre, wenn ich besonders outgoing und passioniert und ambitioniert mit allem Popkulturellen wäre. Wie Jack bei Will & Grace. Es geht mir auch darum anzuerkennen, wie viel Stärke ich bräuchte, um so offen und bei mir selbst zu sein wie die Drag Queens bei RuPaul's Drag Race. Wie undenkbar es für mich ist, auf dem Land zu leben und da die große Liebe zu suchen und vielleicht zu finden wie Jack von Dawson's Creek. Aber gefühlt habe ich mich versteckt, obwohl ich im Fernsehen hier und da mal einen kleinen Hauch von mir selbst entdeckt habe. Ich habe mich trotzdem zu einem anderen Menschen gemacht, vielleicht um keine Angriffsfläche zu bieten. Trotzdem ist es in meinem Privatleben und auch im Beruflichen nicht von der Hand zu weisen, dass Menschen mich auch nach meiner Homosexualität bewerten. Den Hauch von mir habe ich größtenteils in US-Filmen und Serien gefunden. Weniger in deutschen Produktionen. Eigentlich in keiner. Da war alles Schwule gleich wie bei Bully Herbigs Traumschiff Surprise oder Der Schuh des Manitou. Nennen wir es doch als das, was es ist und war. Homophob. Sehr nasal sprechende Karikaturen. Witzfiguren. Wer da von queerer Repräsentation sprechen möchte, den möchte ich sehr, wirklich sehr, sehr gerne einmal in den Arm nehmen. Normalisiert wurde da gar nichts. Im Gegenteil. Habe ich da ein Vorbild gesehen oder gefunden? Absolut nicht. Trotzdem, ich bin dankbar für die Fernsehsendungen, die ich geguckt habe, die mich fasziniert haben, die mich vielleicht nicht zu mir gemacht haben, aber mir gezeigt haben, dass es mich gibt. Die mir gezeigt haben, dass es schwer ist, schwul zu sein. Die mir gezeigt haben, dass es schwer ist, man selbst zu sein. Denn bei allem, was ich erlebt habe, bei allem, was mir an Namen und Beschimpfungen um die Ohren geworfen wurde, haben mir die Jacks, Willows und Drag Race-Kandidaten gezeigt, dass es einen Platz für mich gibt. Meistens in der Nebenrolle und weniger oft als Main Character. Aber vielleicht habe ich mir diesen Schuh auch ein bisschen selbst angezogen. Alleine diesen Text hier gerade zu schreiben und zu sprechen, rückt mich dann doch nochmal ordentlich in den Vordergrund. Und ich wurde gehört. Danke dafür. How to be gay. Ein Essay von Simon Dömer. Es sprach der Autor. Ton Christoph Richter. Regie Oliver Martin. Redaktion Mareike Mage. Eine Produktion des Südwestrundfunk 2025.
Arthouse Doku ist wieder da. Die neue Staffel heißt Bevor es auseinanderbricht und erzählt 6 dokumentarische Geschichten. Wir hören das Murmeln eines unerklärten Bürgerkriegs in den USA. Wir erleben den Moment, in dem klar wird, der Vater verabschiedet sich in die Demenz. Wir lauschen dem Kiewer Sinfonieorchester, das kurz vor seiner zweiten Heimatlosigkeit steht. Wir vernehmen das Piepsen der Geräte im Krankenhaus während lebensrettender Operationen. Die erste Doku erscheint am 10. September. Danach kommt jede Woche eine neue. Geschichten, die im Gedächtnis bleiben. Arthouse Doku.
Arthouse Doku.
Der Podcast Doku. Outside the Box von ARD und Deutschlandfunk.